Wir wollen dich erkennen, auch in unserem täglichen Leben. Wir wollen unter deine Haupt kommen. Wir loben dich für dieses Wort über dem Reich. Wir loben dich, denn das Reich ist nahe gekommen. Es ist nicht eine kleine Sache, dass der darüber zu sprechen, dass der Herr unser König ist. Ich möchte anfangen, indem wir in einem Psalmen, den wir hier in Neuchâtel sehr viel genossen haben, das ist Psalm 24, den könnten wir zusammen lesen. Wir haben diese Eigenschaft, dass wir nie müde werden von dem Wort Gottes. Wir können immer wieder eine Stelle nehmen und der Herr ist immer noch so reich. Psalm 24, ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf auf seinen heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seiner Erretter. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das sein Angesicht sucht, Gott Jakobs. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Erhebt ihr Tore, sie Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Herrlichkeit. Er ist der König der Herrlichkeit. Dieser Psalm ist wirklich wunderbar. Und er gehört zu diesem Bild zusammen, das wir gestern Abend gesehen haben. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass jeder von uns sich erinnert über diese Dinge, nicht nur um das im Kopf zu haben. Der Herr wird uns nie fragen, ob wir alles auswendig gelernt haben, aber er wird sehen, ob wir die Wirklichkeit davon haben. Und insbesondere es ist wichtig zu wissen, dass die Bibel uns eine sehr klares Wort gibt und zeigt uns, das ist euer Zustand heute. Nehmen wir das Beispiel eines Arztes. Wenn ein Arzt dir sagt, oh, alles ist gut für dich, es ist kein guter Arzt. Es ist besser, wenn er sagt, es gibt hier ein Problem. Ein Organ funktioniert nicht so gut. Es gibt hier eine Krankheit. Und was die Bibel sagt, zeigt uns, dass es eine Krankheit gibt. Und das ist die Krankheit der Sünde, des Todes und der Rebellion. Dieses Problem hat sich geäußert, als wir noch gar nicht da waren. Diese Autorität war nicht diejenige des Engels, des Satans. Er ist höher geworden. Er wollte seine Autorität daraus machen. Das Resultat ist, er ist gefallen. Und er hat gewollt, dass die Menschen mit ihm fallen. Der Satan hat sein Gift der Rebellion in den Menschen geschaffen. Wir haben aber gesehen, Gott hat den Menschen in einem sehr genauen Ziel geschaffen, damit der Mensch seine Autorität auf dieser Erde bringt. Dieser Mensch, der dem Bilde Gottes geschaffen wurde, hat gegen Gott gesündigt. Und wegen der Sünde wurden wir von der Herrlichkeit und der Autorität getrennt. Und dieser Niedergang ist immer weiter nach unten gegangen. Und auf einmal sagte Gott, es ist nicht mehr möglich mit dem Menschen. Ich werde alles richten. Da können wir uns sagen, okay, Gott hat gerichtet mit der Flut. Aber die Geschichte hat uns gezeigt, dass der Mensch wieder höher geworden war mit dem Turm Babels. Und Gott hat ein neues Gericht aussprechen müssen. Das Resultat war eine Konfusion, Zerstreutheit. Aber Gott hört nie auf. Er baut wieder auf. Wenn ich etwas immer wieder aufbauen sollte, würde ich müde werden. Zu Hause haben wir ein Problem. Es gab Wasser. Überall hat der Fachmann etwas getan. Und sobald er repariert hatte, haben wir wieder einen Wasserflecken gesehen, ein paar Tage danach. Es ist wirklich ermüdend. Gott aber ermüdet nie. Er hatte schon etwas restauriert. Es ist ein Schritt mehr. Der Teufel will immer wieder zerstören. Aber wenn Gott wieder aufbaut, ändert er, was passiert ist. Er hat jemanden gerufen dort, aus diesem Land, hat er einen ausgesucht. Der Gott der Herrlichkeit ist ihm erschienen. Und dieser Mensch hat diesen Ort verlassen. Er hat einen Ort verlassen, zu einem anderen Ort, den er nicht kannte. Und mit Abraham hat er Gott nicht nur einen einzelnen Menschen gefunden, sondern hat einen Volk herausgerufen. Eine heilige Nation, das Volk Israels, aber wieder, wie es gestern einer gesagt hat, wegen dem Fleisch, das nicht fähig ist, den Wille Gottes zu erfüllen, musste das Volk nach Babylon gebracht werden. Aber auch da hört Gott nicht auf. Gott ist der Architekt, Erbauer und Architekt und Erbauer. Wir müssen wirklich sehen, was Gott wiederherstellt. Was hat Gott gemacht? Aus Babylon hat er sie zurück nach Jerusalem gebracht, um sein Haus aufzubauen. Um die Herkunft des Königs vorzubereiten, die Ankunft des Königs vorzubereiten. Das ist wunderbar. In einem Sinne haben die Menschen bewiesen, dass sie es nicht geschafft haben. Die Menschen haben es nicht geschafft, bis es einen speziellen Menschen gab, der alle Teste hindurchgegangen ist. Und dieser ist wirklich qualifiziert, um der König zu sein. Bei seiner ersten Herkunft hat er einen wirklich völlig dem Vater gehorsames Leben geführt. Hat sich selbst hingegeben. Das war das Zeugnis Christi. Als Mensch hat er völlig manifestiert, seine Qualifikation manifestiert. In Lukas haben wir gestern gesehen, weil als die Dämonen da waren, hat er nur mit seinem Finger die Dämonen vertrieben. Wenn ich die Dämonen mit dem Finger Gottes austreibe, ist das Reich unter euch gekommen. Das ist unglaublich, dass ein Mensch so etwas sagen kann. Das hat er nicht gesagt, um sich selbst zu erheben. Aber er hat sich erniedrigt. Weil er sich erniedrigt hat, hat Gott durch ihn seine Herrlichkeit aussprechen können. Das ist der Höhepunkt des Gehorsams, war das Kreuz. Deswegen hat er seinen Sohn auch erheben, aus dem Tod herausgebracht und erhoben. Deshalb haben wir diesen Vers gelesen. Einen Vers, den ich mehrere Jahre gebraucht habe, um ihn zu schmecken. Gestern Abend habe ich ein bisschen geschmeckt, aber es war noch nicht tief genug. Das ist, als ob du etwas Neues schmeckst. Der Herr gibt immer mehr. Epheser 1. In ihn zu bringen. Das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat. In der Vers 9 und 10. Epheser 1, 9 und 10. Es ist ein Geheimnis. Es ist nicht so offenbar. Es ist nicht einfach. Es gibt ein Geheimnis hier, seines Willens. Das ist wirklich sein. In ihm für die Verwaltung der Erfüllung der Zeiten. Alles zusammenfassen in dem Christus. Das war vor der Gründung der Welt. Vor dem, dass die Erde da war, hat er einen Plan geschafft, damit seine Herrlichkeit zum Ausdruck kam. Das will er mit uns tun. Geschwister, es ist wunderbar. Wir wurden gerufen, hineinzukommen in dem, was Gott vor Gründung der Welt geschaffen hat. Das ist eine große Sache. Das ist die größte Sache, was es gibt. Ein Christ zu sein, ist etwas sehr anderes wie eine Religion. in einer Religion probieren wir uns besser, uns zu verbessern, getröstet zu werden über dem, was passieren wird. Aber ein Christ zu sein, ist teilzuhaben in seinem Plan, den er schon vor Gründung der Welt geschaffen hat. In diesen verschiedenen Schritten haben wir nur eins gemacht, ist alles kaputt zu machen. Aber heute können wir mit ihm bauen. Der Architekt und der Bauer ruft uns heute, mit ihm mitzuarbeiten. Lobt den Herrn. Und ich schätze diese Krone. Das ist der Ort, wo ich wirklich bleiben will. Ich will wirklich unter diese Krone kommen. Nicht damit ich sie trage, sondern Christus ist gekrönt worden. Ich will unter seinem Haupt zurückkommen. Und dieser König ist nicht nur ein erstes Mal gekommen. Zum ersten Mal ist er gekommen, hat er dieses Untertansein hervorgebracht. Aber er kommt in diesem Zeitalter zum zweiten Mal zurück, aber nicht in derselben Position, sondern er wird triumphal zurückkommen. Er wird alles, alle Dämonen, alle Mächten und Gewalten in den Feuerpfuhl werfen. Das ist der Plan, den der Herr vorbereitet hat. Erstens will er zurückkommen. Er will zurückkommen als ein König auf dieser Erde, wie im Psalm 24. Dann, während 1000 Jahren, wird es der Beweis geben, dass tatsächlich Gott auf dieser Erde herrschen wird. Das ist ein wunderbares Programm. Nichts anderes ist würdig, sich hinzugeben. Du kannst dich hingeben, für Meditation hingeben, aber wofür? Um ein bisschen besser zu werden, sich besser zu fühlen. Aber der lebendige Gott ruft uns, mit ihm mitzuarbeiten, um sein Königreich zurückzubringen und mit ihm zu herrschen. Ein Vers hat mich berührt. Es ist Lukas 12, Vers 32. Lukas 12, 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Oft in meiner täglichen Erfahrung ist es nicht das Reich, das ich haben möchte. Ich möchte manchmal andere Sachen haben. Ich möchte dies und jenes haben. Aber was der Vater uns geben will, was in seinem Herzen ist, ist das Königreich. Das ist wirklich kostbar für ihn. Es ist, was das Beste ist. Wenn wir ein Geschenk einem Kind geben, möchten wir ihm etwas sehr Schönes schenken. Du findest, es ist das Beste, was man ihm schenken kann, damit sein Verstand besser wird. Aber was ihn interessiert, das habe ich erfahren mit meinen Neffen. Was ist interessant für ein Kind? Das ist der Katalog. Was du mehr haben kannst, was du schon hast. Das ist der Katalog, also einfach, was man noch kaufen kann hinzu. Der Herr möchte mir das Reich schenken, aber ich schaue mir den Katalog an. Ich brauche eine neue Vision. Der Herr muss uns wirklich die Augen aufmachen, um zu zeigen, was wirklich kostbar ist. Das ist nicht eine Sache, um zu kommen jetzt mit dem, mit der Autoritätsdebatte. Eisen und Stab von der Autorität. Es geht nicht darum, dass wir jetzt untertan sein müssen. Aber es geht darum, dass der Herr uns das Königreich schenken möchte. Letztlich hat mich Lukas berührt. Wo ist Bruder Prinz? Es ist sehr wunderbar, dieses Evangelium. Ich habe speziell im ersten Kapitel viel Zeit verbracht. Es ist wirklich sehr reich, unerforschlich. Es gibt dort zwei Leute, sie haben keine Kinder, Zacharias und Elisabeth. Sie kommen in den Tempel und da kam ein Engel und sagt, du wirst einen Sohn haben. Wunderbar. Zuerst glaubt er nicht daran. Zuerst glaubt er nicht. Deshalb konnte er nicht mehr sprechen. Aber Gott hat etwas hinzugefügt. Lukas 1, Vers 19. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Du kannst mich schon glauben, wenn ich an dich rede. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkünden. Und sehe, du wirst stumm sein. Quel verset là? Consacré à Dieu, une base volontaire, extraordinaire. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Christ n'est pas encore venu pour passer par tout ce processus de venir. L'Esprit rentrer en nous, mais déjà là, il y en a un, le sein de sa mère est rempli du Saint-Esprit. Il ramènera plusieurs des Christ.
15, hein? Verset 15.
Vers 15, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligen Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israel wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, in dem Geist und der Kraft des Elia, um dem der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern. Und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerichten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Er hat alles vorbereitet. Es war schon vor Gründung der Welt vorbereitet. Aber hier sehen wir, dass jemand gesandt wurde, jemand, der den Weg vorbereitet. In Kapitel 3. Über Johannes den Täufer. In Vers 3. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch des Worte Jesajas, des Propheten Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt. Und das Krumme wird zum geraden Weg. Wir sind so krumm. Der Herr will alles gerade schaffen. Und die Holperigen zu ebenen Wegen werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Der Herr hat Zacharias gesagt, ich werde dir einen Sohn geben, nicht nur für dich, sondern um den Weg vorzubereiten. Das ist wirklich die Last, die ich habe. Es gibt viele Verse im Outline, aber das ist wirklich in meinem Herzen. Das ist vorzubereiten, die Ankunft dieses Königs der Herrlichkeit. Johannes der Täufer wurde vorbereitet für die Ankunft des Königs. In derselben Weise sind wir vorbereitet, um die zweite Herkunft des Herrn vorzubereiten. Der Herr hat alles vorbereitet. Es ist komisch, wir schauen in die Zeitung und schauen, was dort in Israel passiert. Wahrscheinlich ist alles zu Ende. Ja, klar ist alles zu Ende. Alles ist bald zu Ende. Alles zeigt, dass der Herr bald zurückkommt. Es kann nichts anders sein, denn Gott hat alles im Voraus vorbereitet. Es ist kein Unfall, wie diese Verse, die wir gestern gelesen haben, in Lukas 11, Vers 20. Lukas 21. Der Herr spricht sehr genau. Das haben wir gestern gelesen. Vers 25. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer. Die Nationen haben wirklich Angst, denn das Meer wird immer höher. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Es gab letztlich diese Konferenz in Paris über den Klima und alle fürchten sich davor. Aber wenn wir das sehen, müssen wir uns erfreuen. Warum? Weil der König der Herrlichkeit kommt. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Das ist die Haltung, die wir haben müssen, ist unser Häupter nach oben zu blicken. Der Herr braucht ein Volk, der seine Ankunft vorbereitet. Er braucht ein Volk, der Buße tut. Und ein Volk, das ihm untertan ist. Die Tendenz meines Fleisches ist es, immer wieder Nein zu sagen. Wenn du ein Kind anschaust, will es eigentlich Ja sagen, aber als Prinzip sagt er Nein, weil es im Fleisch drin ist. Wenn wir den Herrn kennen, in diesem Aspekt, dass er unser König ist, werden wir erfahren, dass hier keine Kontestation, Widerspruch möglich sein kann. Letztlich ist es mir passiert, während einigen Tagen habe ich viele Gedanken in nebenwertige Sachen gesteckt. Ich wurde ziemlich bewusst darüber. Da habe ich dem Herrn gesagt, ich hätte meine Gedanken auf die Sachen von oben stellen können. Ich habe angefangen, mich zu berechtfertigen. Und du fängst an zu reden und du rechtfertigst dich vor ihm. Aber vor dem König haben diese Rechtfertigungen einen Wert? Der Herr wird dir sagen, ja, das war nicht so schlecht, was du gedacht hast, aber du warst eigentlich ein Rebell. Ich habe wirklich geübt, Herr, wenn ich heute vor dir stehen soll, also wie Mose einfach von Angesicht zu Angesicht habe ich mit ihm geredet. Wenn ich Angesicht mit dem Herrn reden würde, was habe ich noch zu sagen? Ja, Amen. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Oft können wir so viele Argumente bringen. Ich möchte wirklich lernen, unter seine Autorität zu kommen und einfach zu kapitulieren und einfach Amen zu sagen. Es ist viel einfacher. Ich bleibe noch ein wenig auf diesem Aspekt mit zwei Versen. Wir haben einige Beispiele, die diese Charakteristiken unseres Herzens, Lukas 9, Vers 46, sehen wir das deutlich. Lukas 9, 46. Der Menschensohn, Christus, der dieses Modell untertan der Autorität, er hat ihnen gesagt in Vers 44, nehmt ihr diese Worte in euren Ohren, nämlich, dass der Sohn des Menschen überliefert werden wird. Das ist der Höhepunkt seines Gehorsams, das Kreuz. In Vers 46, er stieg aber unter ihnen eine Überlegung auf, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Ich sage mir oft, wie ist es möglich, dass sie nicht verstehen konnten? Es war doch so klar, ich werde jetzt sterben, aber sie haben nicht verstanden. Ich habe nicht gesehen, warum sie nicht verstanden haben. Ich habe gesehen, warum haben sie nicht verstanden. In den letzten Zeiten habe ich diesen Vers 46 gelesen. Es stieg aber unter ihnen eine Überlegung auf, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Das ist wahrscheinlich, was uns hindert, zu verstehen. Wenn wir überlegen, wer der Größte sei, das ist nicht kompatibel. Der Herr hat wirklich eine Antwort darauf. Als Jesus aber die Überlegung ihres Herzens erkannte, nahm er ein Kind und stellte es neben sich und sprach zu ihnen, wer dieses Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. In Lukas 22, in einige Kapitel weiter. In Kapitel 22, Verse 24 bis 27. Das ist oft die Quelle zur Kontestation. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen. wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Das erste Wort des Verses 25. Er aber sprach zu ihnen. Die Gedanken sagen, wer ist der Größte? Du bist der Größte? Nein, ich bin der Größte. Letztlich war ich Experte in einem Examen. Die Kollegin hat eine Frage gestellt über die Geschichte der Gemeinde. Und er musste antworten, dass Petrus der erste Papst sei. Das war richtig. In meinem Herzen habe ich gebetet. Das muss gebunden werden. Das ist nicht das Reich. Aber die Quelle ist hier. Wer ist der Größte? Jesus. Das ist die Antwort. Er aber sprach zu ihnen. Ihr aber nicht so. Der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Er ist der König. Der Vater ist der König. Er war wirklich ein Modell, ein Muster des Gehorsams. Und dieser König, der zurückkommen wird und seine Autorität bringen wird, darum braucht er ein Volk, das bereit ist, Buße zu tun über alle Rebellion, um unter seine Autorität zu kommen, der diese Natur hat, des Königtums, Himmelreich. Und mit einigen Worten möchte ich einen Vers sehen, Hebräer 3. Wir kommen jetzt in unser Bibellesen in diesem Kapitel. Hat mich wirklich berührt, der Vers 14, 3,14, denn wir sind Teilhaber des Christus geworden. Wir sind Teilhaber Christi geworden. Christus ist der König. Er ist dieses Muster. Aber nicht nur ein Muster, den wir nachahmen, aber wir sind geworden durch unsere Neugeburt Teilhaber seiner Natur geworden. Und seine Natur ist hier beschrieben im Matthäus Kapitel 5. Nur einige Worte darüber, dann höre ich auf. Wir brauchen nicht so viele Kommentare darüber zu machen, aber wir brauchen es, wir müssen es erfahren. In diesem Buch sehen wir, dass der Herr sein Ministerium angefangen hat. In Matthäus 4 hat er angefangen zu sagen, tut Buße, denn das Königreich ist nahe gekommen. Es ist noch wahrer heute, denn es ist noch näher gekommen heutzutage. Was müssen wir tun? Wir müssen Buße tun. Ich will wirklich das erfahren. Etwas Neues erfahren. Und dann spricht er ihnen über die Charakteristik des Volkes. Wie ist dieses Volk? Kapitel 5. Und Vers 2, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich. Ein junger Bruder hat mir gesagt, hat mitgeteilt über eine Mauer, eine große Mauer, wo darauf steht, ich weiß schon. Das ist das größte Hindernis, so eine Mauer vor uns zu haben. Eine Mauer ist diese Haltung, ich weiß es schon. Ja, ich weiß schon. Ich möchte diese Mauer wegschaffen. Manchmal macht der Architekt und der Bauer etwas kaputt. Diese Mauer muss kaputt gemacht werden. Wenn wir reich sind, haben wir die Taschen voll, kann der Herr uns nicht mehr viel geben. Aber wenn wir arm sind, wir haben die Taschen leer, kann uns der Herr so viele Reichtümer schenken. Ich möchte wirklich in diese Haltung zurückkehren. Dann gibt es diese Stelle, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das Land erben, die Erde erben. Wir können wirklich beten mit diesen Versen. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Ich habe Hunger und Dürste der Gerechtigkeit. Ich möchte ein Gerechter sein. Was ist dann die Verheißung? Denn sie werden gesättigt werden. Wohin führt uns der gute Hirte? Zu diesem Pforten des, wie sagt man, der Gerechtigkeit, ja. Wir können nicht sagen, dieser Bruder ist ungerecht. Wenn ich einen Finger zu Gilles hingebe, da gibt es mindestens 3 Finger, die zu mir zurückweisen. Er ist ungerecht. Danke für deine Misericord, Barmherzigkeit. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Hier hat mich berührt dieser Vers. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Dieser Vers ist der Psalm 24. In diesen ganzen Mitteilungen ist der Psalm 24. auf meinem Herzen. Wer wird auf diesen Berg steigen? Derjenige, der in reinen Herzens ist. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen muss. Es ist nicht so immer so leicht, Gott zu sehen. Oft sage ich dem Herrn, wo bist du? Ich möchte dich schauen. Was sagst du in dieser Situation? Wo bist du? Ich suche. Und hier zeigt uns dieser Vers eine Hilfe. Wer wird Gott schauen? Diejenigen, die reinen Herzens sind. In Jesaja gibt es auch einen schönen Vers. Jesaja 35 heißt es, auf einer heiligen Weg zu gehen. Den heiligen Weg. Es gibt noch viele Dinge, die wir brauchen in der Realität, um das Königreich hineinzukommen. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt aufhören. Psalm 24, erster Teil, ist wunderbar. Zeigt uns, dass diese Erde dem Herrn gehört. Das ist die Konklusion. Das ist wirklich das Ziel. Die Erde muss dem Herrn wieder gehören. Es tut mir leid für die Geschwister, die das wieder einmal hören, aber es ist wirklich wunderbar. Ich kann nicht aufhören, darüber zu sprechen. Denn es ist wirklich im Herzen Gottes. Er will der König dieser Erde sein. Die Erde gehört dem Herrn. Und dort gibt es ein Volk, die Wiederkunft des Königs vorbereitet. Wer sind diese Leute? Diejenigen, die reinen Herzen sind. Sie haben auch saubere Hände. Und dann gibt es auch Pforten. Erhebt ihr Tore. Tore gibt es. Vers 9, Psalm 24, Vers 9. Eure Häupter und erhebt euch. Im Ezekiel-Konferenz haben wir gesehen, dass der Herr die Pforte ist. Und hier sehen wir Pforten. Tore. Es gibt ein Volk hier, die seine Zurückkunft vorbereitet. Ein Volk, das die Häupter erhebt. Wie Lukas 21. Wenn ihr seht, dass all diese Sachen passieren, müsst ihr eure Häupter erheben. Wir haben einen Weg. Dieser Weg ist keine Methode oder ich weiß nicht was, aber es ist der lebendige Gott. Das ist der König der Herrlichkeit. Lobt den Herrn für den König der Herrlichkeit.